Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte diese Folge beginnen mit einer Studie, die mich, ehrlich gesagt, recht betroffen gemacht hat. So sehr, dass ich mich entschied, darüber eine ganze Episode zu gestalten. Es geht um das Vertrauen und das Misstrauen in unserer Gesellschaft. Die Universität Bielefeld fand nämlich kürzlich in einer Untersuchung heraus, dass 2/3 der Jugendlichen in Deutschland ihren Mitmenschen heute nicht mehr vollständig vertrauen. Fast die Hälfte glaubt sogar, dass man in jedem Fall von anderen ausgenutzt wird, wenn man sich auf sie verlässt. Als ich die Arbeit las, machte mich das sehr nachdenklich, sogar ein bisschen traurig. Vertrauen ist nämlich eine gute und extrem wichtige Kraft, die Menschen zusammen viel erreichen lässt und ganze Gesellschaften zusammenhält. Und auch für die psychische Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden spielt es eine große Rolle, wie vertrauensvoll wir durchs Leben gehen und unseren Mitmenschen begegnen. Ohne Frage gehen wir dabei immer ein gewisses Risiko ein, auch mal enttäuscht zu werden. Erlebt haben wir das alle schon mal. Die nicht eingehaltene Zusicherung des Arbeitgebers, das gebrochene Versprechen eines guten Freundes oder die sexuelle Untreue des Partners. Im öffentlichen Raum sind es Fälle von Kindesmissbrauch in der Kirche, Dieselskandale in der Autoindustrie oder die Steuerhinterziehung reicher Manager im Fußball. Beispiele gibt es viele, die Folge ist immer die gleiche. Missbrauchtes Vertrauen tut schrecklich weh und nicht selten ziehen wir uns verletzt zurück. Aber sind solche und andere Enttäuschungen Grund genug, generell nicht mehr einander zu vertrauen und uns vielleicht sogar weiter voneinander zu entfernen? Die Frage, die ich heute für Sie beantworten möchte, lautet: Nimmt das Misstrauen in unserer Gesellschaft wirklich zu? Und wenn ja, liegt das an der Welt oder tragen wir vielleicht selbst auch etwas dazu bei? Können wir in der täglichen Zusammenarbeit und in der Kommunikation miteinander wieder Vertrauen zurückgewinnen? Und was hat das alles eigentlich mit unserem Gehirn zu tun? In dieser Folge werden wir ein Kamel festbinden und danach ein spezielles Sparkonto auf einer Bank eröffnen. Wir lernen 8 Faktoren kennen, die einen Menschen vertrauensvoll machen. Wir werden mit einem Diener namens Johannes eine Vergiftung verhindern und falls gar nichts mehr hilft, bekommen Sie von mir 2 Hübe eines bestimmten Nasensprays. In diesem Fall würde ich jedoch empfehlen, halten Sie Ihr Portemonnaie verschlossen. Sie werden erfahren, warum. Es wird jedenfalls eine spannende Folge. Darauf dürfen Sie fest vertrauen. Ich weiß nicht, wie Ihr Tag bisher verlief, aber was ich weiß ist, Sie haben heute schon mehrfach vertraut. Vermutlich ohne, dass Sie es gemerkt haben oder es bewusst wollten. So haben Sie sich am Morgen darauf verlassen, dass Ihr Auto ansprang, dass Ihr Kind allein den Weg zur Schule fand, dass ein Bote Ihnen die Zeitung in den Briefkasten einwarf und dass ein städtisches Fahrzeug in Orange Ihre Mülltonnen leeren kam. Am Nachmittag haben Sie darauf vertraut, dass Ihr Zahnarzt bei der Routineuntersuchung nichts übersieht, am Abend, dass Ihr geliebter Spinningkurs im Fitnessstudio stattfindet und beim Zubettgehen, dass der Lieblingsmensch neben Ihnen am nächsten Morgen gemeinsam mit Ihnen aufwacht. Jeden Tag vertrauen wir auf unsere Mitmenschen, auf die Technik, auf Gott und auf uns selbst. Wenn wir nicht vertrauen könnten, würden wir kein Flugzeug dieser Welt besteigen. Wir könnten keinen einzigen Deal per Handschlag abschließen und wir wären auch nicht in der Lage, mit einem Menschen zusammenzuziehen und eine Familie zu gründen. Im Grunde genommen wären wir völlig gehemmt und hilflos. Der Soziologe Niklas Luhmann sagte einmal: Ohne Vertrauen kann der Mensch morgens sein Bett nicht verlassen. Weil Vertrauen so wichtig ist, tun wir es ständig. In einer Untersuchung bekamen 427 Probanden mehrmals am Tag eine überraschende Nachricht auf ihr Smartphone. Daraufhin sollten sie angeben, was sie in den letzten 45 Minuten getan hätten. Das Ergebnis: In etwa 70% der Situation waren es Dinge, in denen sie auf ihre Mitmenschen vertrauten. Die Bereitschaft, anderen prinzipiell zunächst einmal etwas Gutes zu unterstellen, ist also tief in uns verankert. Das macht auch Sinn, denn nur weil wir einander vertrauen, können wir auch kooperieren. Und genau das war immer die große Stärke unserer Spezies. Heute wissen wir, dass unser Gehirn in der Beziehung zu anderen geradezu nach Merkmalen von Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit sucht. Sei es ein ehrlicher Blick, eine beruhigende Stimme oder ein wohlwollendes Lächeln. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass wir blindlings allem und jedem vertrauen. Wir tun es nicht automatisch. Ich wollte vielmehr klar machen, dass wir so programmiert sind, es prinzipiell zu wollen und auch zu versuchen. Das ist eigentlich etwas Wunderschönes. Selbstverständlich können wir skeptisch und zögerlich sein. Gut so, denn eine gesunde Portion Zweifel bewahrt uns vor möglichen Gefahren und Verlusten. Die Kunst des sozialen Miteinanders ist immer eine gesunde Mischung aus Vertrauen und etwas Rückversicherung. Ein arabisches Sprichwort bringt es auf den Punkt. Vertraue auf Allah, aber binde sicherheitshalber dein Kamel fest. Vertrauen ist also etwas zutiefst Menschliches und trotz einer gewissen Vorsicht neigen wir dazu, es gerne jemandem zu schenken. Aber woran können wir nun erkennen, dass es jemand auch wert ist? Die wichtigsten Vertrauensfaktoren stelle ich Ihnen jetzt einmal vor. Das Spannende an ihnen ist, sie finden sich bei Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen. Zwar durchaus in wechselnden Anteilen, aber alle Menschen dieser Erde scheinen letztlich sehr viel Wert auf sie zu legen. Erstens Aufrichtigkeit. Dieser Faktor mag selbstverständlich wirken, führt unsere Liste hier aber als einer der wichtigsten Aspekte überhaupt an. Wer nicht ehrlich ist, dem kann man nicht vertrauen. Punkt. Jeder weiß das aus seiner eigenen Lebenserfahrung. Aus diesem Grund können auch nicht eingehaltene oder bewusst gebrochene Versprechen einer Partei nach einer Wahl auch viel mehr kosten als nur ein paar Wählerstimmen. Sie zerstören Vertrauen in die Politik im Allgemeinen. Das ist der eigentliche Verlust. Zweitens Verlässlichkeit. Sie ist ebenfalls hochrelevant für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Menschen. Im sozialen Miteinander erleben wir heute leider teilweise eine Abnahme von Verlässlichkeit, weil sich viele gerne Rückzugsmöglichkeiten bewahren möchten, um immer flexibel zu bleiben. Sicher haben Sie in dem Zusammenhang schon mal vom sogenannten Ghosting gehört. Darunter versteht man die schreckliche Unsitte, sich in einer noch frischen Beziehung zu einer Person ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr zu melden. Man geht also nicht mehr ans Telefon und schreibt auch keine Nachrichten mehr auf dem Handy zurück und so weiter. Man verschwindet wie eine Art Geist. Einer spanischen Untersuchung zufolge erleben heutzutage mehr als 20% der Menschen im Prozess des Kennenlernens eine solche feige Unverschämtheit. Drittens Kompetenz. Wir schenken denjenigen unser Vertrauen, die wir für kompetent halten. Expertise ist deshalb eine wichtige Grundvoraussetzung für Vertrauen. Dafür müssen wir die Person nicht mal kennen oder mögen. Wenn Sie in ein Flugzeug steigen, dann gehen Sie ja auch nicht am Cockpit vorbei und vergewissern sich, dass der Pilot nett ist. Das ist Ihnen völlig Wumpe. Hauptsache, er kriegt die Maschine hoch und nach Möglichkeit auch wieder sicher runter. Viertens Ethik. Menschen, die sich prosozial verhalten, sich also für andere einsetzen, bekommen leichter das Vertrauen ihrer Mitmenschen. Das kann manchmal sogar wichtiger sein als die eben angesprochene Kompetenz. Wenn beispielsweise meine Patienten spüren, dass ich es gut mit ihnen meine und ich mich nicht persönlich an ihnen bereichern will, dann entsteht bereits eine gute, vertrauensvolle Grundlage. Deswegen ist meine Kompetenz nicht gleich unwichtig, aber sie ist zweitrangig. Wenn sich meine Patienten bei mir gut aufgehoben fühlen, fragen sie mich nie nach meinem Abiturzeugnis. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Fünftens Integrität. Wir vertrauen Personen, die klare Werte und Prinzipien haben, an denen sie ihr Handeln ausrichten. Umso besser, wenn es die eigenen sind, aber das ist nicht zwingend nötig. Entscheidender ist, dass der oder diejenige echt ist und authentisch auftritt. Wiedererkennung macht glaubwürdig. Wer seine Meinung dagegen permanent ändert oder diese wie ein Fähnchen nach dem Wind richtet, gerät schnell in den Verdacht, eine versteckte Agenda zu verfolgen. Dann ist es vorbei mit dem Vertrauen. Sechstens Kongruenz. Wir schauen zu Menschen auf, die tun, was sie sagen. Wir mögen es, dass jemand zu seinem Wort steht und diesen auch Taten folgen lässt. Das macht glaubwürdig, selbst wenn die Person vielleicht dabei etwas ruppig auftritt. Das ist uns viel lieber als jemand, der im ersten Kontakt zwar sehr nett ist, aber dafür wachsweich bleibt und am nächsten Tag nichts mehr von dem weiß, was er am Vortag noch groß angekündigt hat. Kongruenz entsteht immer auf der Handlungsebene, nicht auf der Ebene, was man sagt. In einem anderen Podcast habe ich es schon mal auf die folgende Weise zusammengefasst. Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Liebe Grüße nach Berlin an dieser Stelle. Siebtens, Empathie. Wir vertrauen denen, die uns zuhören, die sich in unsere Gedanken- und Gefühlswelt hineinversetzen können und die sich uns gegenüber warmherzig und verständnisvoll zeigen. Das verringert die Sorge, wir könnten betrogen und ausgenutzt werden. Doch Vorsicht, dieser Faktor kann zu einer bösen Falle werden, weil auch viele Narzissten oder sogar Psychopathen die Fähigkeit zu einem empathischen Beziehungsaufbau ebenfalls in perfekter Weise beherrschen können. Nicht selten passiert es dann, dass sie das ihnen geschenkte Vertrauen bei nächstbester Gelegenheit für ihre Ziele missbrauchen. Aber von diesen fiesen Ausnahmen einmal abgesehen, lassen wir uns lieber bei Menschen fallen, die uns mit ihrer sozialen Wärme auffangen. Achtens, Demut. Schlussendlich vertrauen wir Menschen, die ihre Grenzen kennen, ihr Unwissen zugeben und mögliche Fehler eingestehen. Während der Corona-Pandemie verloren manche ihr Vertrauen deshalb in die Politik, weil viele Empfehlungen als alternativlos beworben wurden, beispielsweise die Impfung. Viele fühlten sich bedrängt und wurden skeptisch. Das ist typisch menschlich, denn jeder Versuch einer Manipulation, auch der gut gemeinten, erzeugt immer ein wenig Misstrauen. Genau aus diesem Grund mag ich es persönlich auch nicht, wenn ich Paper von wissenschaftlichen Kollegen lesen muss, in denen sie die faktische Darstellung ihrer Studienergebnisse mit einem Deutungsanspruch verwechseln, indem sie aus ihren Daten moralische Verhaltensweisen ableiten. Immer wieder erlebt man heute Klimaforscher und Meteorologen, die ihre wertvollen und wichtigen Forschungsergebnisse mit eindringlichen Appellen versehen. Das gehört sich einfach nicht. Wissenschaft sagt, was ist und nicht, was sein soll. Wissenschaft, die den moralischen Zeigefinger erhebt, verkommt zur Erziehung. Das ist anmaßend und entspricht nicht der Rolle, die ihr zukommt. Ihre Aufgabe ist das neutrale und unvoreingenommene Schaffen von Fakten. Was daraus gemacht wird, entscheiden Politik und Gesellschaft, aber nicht die Wissenschaft. Ein guter Forscher ist vertrauenserweckend, wenn er absichtslos ist und wenn er sich seiner Unvollkommenheit und Fehlbarkeit bewusst ist, auch im öffentlichen Raum. So, jetzt sind wir erstmal durch mit den 8 Faktoren. Zusammengenommen klingt das nach einem mächtigen Anforderungskatalog, finden Sie nicht? Wer soll den bitteschön rund um die Uhr erfüllen? Ehrlich gesagt, niemand. Der Mensch ist nämlich weder ein moralisch reines Wesen, noch ist er in seinem Verhalten absolut konsistent. Die Wahrheit ist, mal sind wir etwas ehrlicher, mal weniger. Mal verhalten wir uns ethischer, mal auch nicht so sehr. Und dennoch kommt es, Gott sei Dank, nicht dazu, dass sich unsere Mitmenschen gleich von uns distanzieren. Die Natur hat nämlich für einen Trick gesorgt, durch den wir alle nicht perfekt sein brauchen, um uns dennoch gegenseitig vertrauen zu können. Wer wüsste das besser als eine Bank? Bitte folgen Sie mir kurz an den Kundenschalter. Wenn Menschen einander kennenlernen, eröffnen sie füreinander eine Art Vertrauenskonto. Und in dem Augenblick, in dem sie beginnen, ihre Beziehung zu gestalten, kommt es zu Eingängen und zu Abbuchungen auf und von diesen Konten. Die eben genannten 8 Faktoren, ich zähle sie nochmal auf, Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Kompetenz, Ethik, Integrität, Kongruenz, Empathie und Demut, zahlen auf dieses Konto ein. Umgekehrt führen Verletzungen dieser 8 Faktoren eher zu Abbuchungen von diesem Konto. Also, wenn man sich unzuverlässig verhält, uninteger auftritt oder oberschlau daherredet, obwohl man keine Ahnung hat und so weiter. Solange die gegenseitigen Konten, die wir füreinander führen, gut gefüllt sind, kann eine Beziehung auch ein paar kleinere Enttäuschungen verkraften. Man verzeiht dem anderen, denn er hat ja noch viel bei einem gut. Sinkt das Guthaben aber auf null, beispielsweise weil einen der andere in der Vergangenheit schon öfter verletzt und betrogen hat, kann irgendwann ein kleiner Fehltritt reichen, um die Beziehung endgültig in den Bankrott zu treiben. Man bricht mit diesem Menschen. Manche Enttäuschungen sind auch von vornherein gleich so groß, dass sie so viel Vertrauen kosten, dass sie zum sofortigen Abbruch der Beziehung führen. Fremdgehen in einer Partnerschaft beispielsweise führt bei vielen direkt in die Beziehungspleite. Der ehemalige Verkehrsminister Andi Scheuer kam durch seine unglückliche Mautpolitik bei der Bevölkerung ebenfalls schnell in den Bereich eines Dispos. Sagen wir es mal so. Real belief sich der Verlust für die Steuerzahler auf etwa 250 Millionen Euro. Von den emotionalen Schuldzinsen auf dem Vertrauenskonto möchte ich gar nicht erst reden. Falls der liebe Andi beabsichtigt, irgendwann nochmal unser Finanzminister zu werden, dann wird er vor allem dieses Konto erst einmal wieder ausgleichen müssen. Es wird jedoch etwas Zeit brauchen, denn man gewinnt Vertrauen nur langsam wieder zurück, wenn es einmal weg ist. Wie sagte Jean-Paul Sartre, Vertrauen wird in Litern verschüttet, aber nur in Tröpfchen wiedergewonnen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir einem Menschen unser Vertrauen schenken, erhalten wir in den allermeisten Fällen auch Vertrauen von dieser Person zurück. Die Investition lohnt sich also somit für beide Seiten. Das ist in einem der berühmtesten Psychologieversuche der Geschichte, dem sogenannten Trust Game oder auch Vertrauensspiel, immer wieder belegt worden. Eine Person A, nennen wir sie Investor, erhält einen Geldbetrag, von dem er einer unbekannten Person B, nennen wir sie Treuhänder, einen Teil abgeben kann. Ob er das tut und wie viel er gibt, entscheidet er selbst. Die Person B kann daraufhin der Person A hiervon wieder etwas zurückgeben. Auch das geschieht vollkommen freiwillig. Die Ergebnisse des Trust Games zeigen, dass Investoren im Schnitt etwa die Hälfte ihres Geldes den Treuhändern geben und dass diese wiederum ebenfalls einen beträchtlichen Teil an die Investoren zurückgeben, solange sie fair behandelt werden. Im Laufe der Beziehung erhöht sich sogar der jeweils freizügig gegebene Geldbetrag von Spielrunde zu Spielrunde. Menschen wollen sich also eigentlich fair behandeln. Wenn uns jemand vertraut und sich voll auf uns verlässt, kommt es in diesem Moment in unserem eigenen Gehirn zu einem beglückenden Gefühl. Und die Aktivität des sogenannten Nucleus Caudatus, dem Schweifkern, also einem Teil unseres Belohnungssystems, nimmt zu. Das motiviert uns, ebenfalls fair zu handeln, wie eine Studie der New York University vor wenigen Jahren zeigte. Vertrauen verhält sich also reziprok in unserem Gehirn. Je mehr wir dem anderen von dieser unsichtbaren Währung geben, desto mehr bekommen wir im Allgemeinen auch zurück. So haben beide etwas davon und es entsteht ein echtes Wachstum, wie auf einem echten Konto. Aber gehen wir weg von der kalten Finanzsprache und wenden uns der Poetik der Biologie zu. Denn die Vorteile einer vertrauensvollen Beziehungsgestaltung zeigen sich vor allem gesundheitlich. Eine Studie an mehr als 35.000 Personen aus 6 Ländern zeigte vor wenigen Jahren, dass Menschen, die einander vertrauten, ausgeglichener und lebensfroher waren. Der Grund dafür ist, dass unser Vertrauen einander näher bringt. Wir haben dadurch mehr Sozialkontakte und erleben die Beziehungen auch intensiver. Dem setze ich jetzt sogar noch eine kleine Sahnehaube auf. Eine Untersuchung der Duke University aus North Carolina zeigte anhand von 100 Personen, die über 14 Jahre prospektiv verfolgt wurden, dass ein hohes Maß an Vertrauen in andere Menschen sogar die eigene Lebenserwartung steigerte. Ein Grund dafür ist möglicherweise ein bestimmtes Hormon, das sich Oxytocin nennt. Viele von Ihnen, vermutlich vor allem die Mamas, kennen es aus dem gynäkologischen Kontext. Frauen schütten es nämlich perinatal, also um die Geburt ihres Kindes herum, aus. Es sorgt unter anderem für die Ausschüttung der mütterlichen Milch und ein paar andere Dinge, die der Geburt und der anschließenden Versorgung des Kindes dienen. Oxytocin erzeugt aber außerdem Gefühle von Vertrauen, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Und es verringert Ängste und reduziert Stress. Das macht auch absolut Sinn, wenn Sie sich überlegen, wie oft Ihnen Ihr geliebtes, aber plärrendes Kind in den ersten Wochen nach der Geburt den Schlaf raubte. Oxytocin sorgt dafür, dass Sie es nicht vom Balkon schmeißen, sondern verständnisvoll an Ihre Brust halten, lächeln, während die Milch einschießt. Junge Mamas, die unmittelbar ihr Kind stillen, sind wegen dieser beruhigenden Wirkung von Oxytocin psychophysiologisch auch nicht so schnell in Stress zu versetzen, wie mehrere Arbeiten nachweisen konnten. Das können Sie als Ehemann übrigens sehr komfortabel nutzen, wussten Sie das? Sobald Ihre liebe Frau dem Säugling gerade ihre Brust reicht, könnten Sie das ein oder andere peinliche Geständnis wagen. Es wäre der richtige Zeitpunkt, denn der Organismus Ihrer Frau ist Oxytocin getränkt und verkraftet in diesem Augenblick eine ganze Menge. Was sie außerhalb der Fütterungszeit noch mächtig auf die Palme gebracht hätte, vermag sie währenddessen stoisch wegzulächeln. Und ihr Vertrauenskonto bleibt gefüllt. Aber, liebe Männer, übertreiben Sie es nicht. Manche Abbuchungen vom Konto finden auch am Folgetag statt. Wissenschaftlich ist schon mehrfach untersucht worden, ob die Gabe von Oxytocin von außen Vertrauen fördern kann. Der Wirkstoff gelangt zwar nicht in unser Gehirn, wenn wir ihn als Tablette schlucken, kann aber als Nasenspray über die olfaktorischen Riechfasern ins Oberstübchen schlüpfen. Tatsächlich ist eine gewisse Wirkung auch belegt worden. Als beispielsweise Probanden vor einer Gruppe fremder Menschen laut rechnen oder singen sollten, was manchen durchaus peinlich war, sorgte ein Hub Oxytocin-Nasenspray dafür, dass sie anschließend wenige Anzeichen von Stress zeigten. Und in einer kernspintomografischen Untersuchung zeigte sich passend dazu, dass von außen zugeführtes Oxytocin verschiedene Angstzentren im Gehirn herunterregelte. Diese Stressberuhigung und Angstreduktion durch Oxytocin wirkte sich übrigens auch auf das Verhalten im Vertrauensspiel aus. Durch ein paar Hübe mit einem Nasenspray gab man im Schnitt über 20% mehr von seinem Geld ab. Einige wurden sogar so vertrauensselig, dass sie dem anderen gleich ihr ganzes Geld anvertrauten. Bevor Sie sich jedoch jetzt die Jacke anziehen und in die nächstgelegene Apotheke möchten, um ein Nasenspray zu kaufen, muss ich Ihnen sagen, dass das Ganze eine wichtige Einschränkung hat. Oxytocin alleine bewirkt noch keine gravierende Verhaltensänderung, zumindest dann nicht, wenn einem innerlich ganz anders zumute ist. Es kann in einer Beziehung also keine Geborgenheit schaffen, wo vorher absolut nichts von einem solchen Gefühl vorhanden war. Und es kann auch kein Vertrauen erzeugen, wo vorher tiefes Misstrauen herrschte. Der Mensch ist immer mehr als die Wirkung einzelner Hormone. Es muss eine passende soziale Situation gegeben sein, gewissermaßen ein Kontext. Dann unterstützt die biochemische Wirkung von Oxytocin auch solche Gefühle. Manche Autoren vergleichen Oxytocin mit einer Art Dimmer, mit dem man das Licht in einem Raum etwas heller und dunkler drehen kann. Aber Licht anmachen, wo es vorher stockdunkel war, kann es nicht. Dennoch möchte ich Ihnen empfehlen, künftig ein wenig aufzupassen. Falls Ihnen im realen Leben mal ein Versicherungsmakler oder ein Investmentberater vor Vertragsabschluss plötzlich ein Nasenspray reicht und sagt, nehmen Sie erstmal zwei ordentliche Hübe, bevor Sie das Kleingedruckte lesen, dann erinnern Sie sich bitte an diese Folge und lehnen Sie sicherheitshalber dankend ab. Kommen wir mit diesem Grundwissen über Vertrauen nun zu dem gesellschaftlichen Aspekt, der zum Anlass für diese Folge wurde. Derzeit wird in den Medien relativ freimütig behauptet, und das immer wieder, dass man heutzutage nichts und niemandem mehr trauen könne. Stimmt das? Um es zu Beginn mal aus wissenschaftlicher Sicht direkt auf den Punkt zu bringen, das ist ausgemachter Blödsinn. Eine Studie der Columbia University in New York zeigte kürzlich sehr eindrucksvoll an 12 Millionen Befragten aus 60 Ländern und das über den Verlauf von 7 Jahrzehnten, dass die Menschen glauben, dass die Welt von Jahr zu Jahr moralisch immer mehr verfalle. Die Forscher weisen in ihrer Arbeit nach, dass das eine absolute Illusion ist, die auf einer verzerrten Informationsaufnahme und Informationserinnerung beruht. Es stimmt faktisch nicht, dass Menschen heute weniger ehrlich, freundlich oder hilfsbereit sind als noch vor wenigen Jahrzehnten. Vielmehr ist sogar das Gegenteil der Fall, wie eine große Meta-Analyse aus 511 Laborstudien zur Kooperation, Fairness und Verlässlichkeit zwischen 1956 und 2017 herausfand. Selbst Wahlversprechen sind davon nicht ausgenommen. Eine kürzliche Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung ergab, im Zeitraum zwischen 1998 und 2013 wurden etwa 65% der Wahlversprechen von Regierungsparteien umgesetzt. Man mag diese zwei Drittel vielleicht als zu wenig empfinden, aber jedenfalls stimmt die öffentliche Wahrnehmung nicht, dass Politik uns permanent belügt und betrügt. Und es stimmt auch nicht, dass da ein Trend erkennbar zunimmt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte keinesfalls gut reden, was Politik immer wieder vermasselt oder an Versprechen bricht. Aber wir sollten, glaube ich, dennoch aufpassen, dass wir nicht in einen immer Schlimmerismus verfallen, nur weil Medien einzelne Verfehlungen heute so lange breit treten, dass sie einem viel häufiger vorkommen, als sie in Wahrheit sind. Panikmache vor dem moralischen Verfall war in saturierten Gesellschaften immer schon in Mode. Der Dramatiker Sophokles schrieb bereits im 5. vorchristlichen Jahrhundert über das reiche antike Griechenland: Überall stirbt das Vertrauen, aber das Misstrauen blüht. Und die hatten nicht mal Facebook. Auch der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau beklagte im 18. Jahrhundert etwas sehr Ähnliches und ebenso sein deutscher Kollege Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Prinzip ist die Sorge um den allgemeinen Vertrauensverlust ein roter Faden politischer und philosophischer Reflexion, die sich von der Antike bis in die Neuzeit spinnt. Es scheint immer schon beliebt gewesen zu sein, den allgemeinen Verfall der Sitten zu beklagen. Gefühlt ist die Gegenwart total kaltherzig und früher war natürlich alles besser. Historischen Untersuchungen zufolge misstrauen interessanterweise vor allem jene Menschen deutlich mehr, die eigentlich im Alltag ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit genießen. Meist vergessen sie nur, wie sehr sie jeden Tag auf unzählige Dinge vertrauen dürfen. Und seien es nur die schon angesprochenen Mülltonnen, die bei jedem Wind und Wetter von fleißigen Menschen geleert werden. Schieben wir das ganze Geschimpfe über Deutschland mal etwas zur Seite und machen uns hier kurz ein wenig ehrlich. Es gibt eine Menge, auf das wir in unserem Land vertrauen dürfen, weil wir eine sehr verlässliche Gesellschaft sind. Volle Regale im Supermarkt, Strom, Licht und Wasser in unserer Wohnung, eine notfallmäßige Erstversorgung im Krankenhaus, Notfallapotheken am Wochenende, eine Gehaltszahlung am Ende des Monats und nicht zuletzt ein Rechtsstaat, der unser Anliegen fair und gleichberechtigt behandelt. Natürlich werden Sie für jedes der genannten Beispiele irgendeine Ausnahme kennen. Klar, die gibt es immer. Aber für die überwiegende Zahl an Alltagssituationen in unserem Land besteht ein hohes Maß an Verlässlichkeit. Selbst die viel gescholtene Bürokratie leistet hierzu einen Beitrag. Derzeit wollen sie alle abschaffen, aber ich glaube, den meisten ist gar nicht klar, dass auch sie eine wichtige Grundlage für Verlässlichkeit in unserem Land darstellt. Das kommt mir ehrlich gesagt in der Diskussion immer etwas zu kurz. Ohne Zweifel ist sie in vielen Bereichen schrecklich aufgeblasen und verlangsamt wichtige Prozesse. Wer wollte das leugnen? Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass sie ein hohes Maß an Gerechtigkeit ermöglicht. Dass beispielsweise mein Bauantrag für einen Wintergarten sorgfältig geprüft wird, nervt mich zwar, garantiert aber meinem Nachbarn, dass seine Abstandsflächen gewahrt bleiben. Und zur Antragsbeschleunigung kann ich den Beamten im Bauamt auch nicht einfach so mit einem Geldschein bestechen. Glauben Sie mir, ich habe es mehrfach versucht. Nein, Spaß, ich plane gar keinen Wintergarten. Aber mir ist wichtig, dass wir das große Ganze im Blick behalten und uns nicht gegenseitig einreden lassen, dass man bei uns nichts und niemandem mehr vertrauen könne. Das ist Unsinn. Das Ausmaß an Korruption ist in unserem Land im internationalen Vergleich verschwindend gering. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre her, da äußerte mir ein griechischer Facharbeiter, dass er total erstaunt sei, wie weit man in unserem Land immer wieder ohne ein Bündel Geldscheine in der Hosentasche käme, wenn man zu einer Behörde oder zu einem Arzt müsse. Kein Witz. Daher glaube ich, wäre bei allem Meckern und Mosern manchmal etwas Dankbarkeit angebracht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir in dieser Beziehung mit China, Russland, Iran, Venezuela, Nordkorea, Myanmar, Syrien, Somalia oder dem Sudan tauschen wollen würden. Ich hoffe, es nervt Sie nicht, wenn ich es ein zweites Mal betone, aber mir ist es wichtig. Ich will hier überhaupt nichts auf Biegen und Brechen gutreden. Vieles läuft nicht rund in unserem Land, aber es läuft auch lange nicht so eckig, wie wir es uns gerne einreden oder einreden lassen. Unsere Wahrnehmung für das Gute und Gelingende habituiert leider etwas mit der Zeit. Einfach gesagt, wenn wir jeden Tag verlässliche Abläufe erleben, fallen sie uns irgendwann gar nicht mehr auf. Aber deswegen sind sie nicht weniger existent. Ohne jede Frage leben wir in einem Land, in dem manches verschlafen wurde und wo wir dringende Empfehlungen nachholen und Prozesse beschleunigen und optimieren müssen. Aber wir leben auch in einem Land, in dem wir stolz sein dürfen, auf so vieles jeden Tag vertrauen zu dürfen. Tatsächlich tun wir selbst heute einiges dafür, permanent Misstrauen zu schüren. Da sind Journalisten, die jede noch so unbedeutende Aussage eines Politikers bis auf das Grundmolekül auseinandernehmen, um eine Lüge oder eine andere moralische Verfehlung aufzudecken. Das sind Klimaaktivisten, die jede umweltpolitische oder wirtschaftliche Entscheidung in den Schmutz ziehen und schlechtreden, wenn sie ihren eigenen Zielen nicht 100% zu Pass kommt. Das sind Gesundheitsgurus, die gegen die böse Pharmaindustrie oder gleich ganz gegen die gesamte Schulmedizin stänkern, wo sie nur können. Sie alle schüren ein Feuer des Misstrauens, an dem sie sich persönlich gerne wärmen, denn es schenkt ihnen eine gehörige Portion Aufmerksamkeit. Viele solcher Hetzer und Verpetzer fallen nicht durch wirkliche Expertise in ihrem Bereich auf, sondern in erster Linie dadurch, dass sie einfach nur widersprechen. Hauptsache, man zieht permanent gegen irgendwen in den verbalen Krieg und prangert Missstände an. Natürlich, um selbst als Erleuchteter dazustehen und den Menschen zu suggerieren, man selbst wisse die Lösung. Das macht heutzutage mächtig viel Eindruck. Zu zweifeln wirkt nämlich immer sehr, sehr schlau. Die Auskennerei ist deswegen im Netz längst zu einem kostbaren Statussymbol avanciert. Alles besser zu wissen kostet auch nicht viel. Man kann es ganz bequem vom Schreibtisch bei einem Glas Latte Macchiato tun. Gratismut nannte es der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger einmal. Ich glaube, viele sind sich der Konsequenzen ihres Tuns oft leider gar nicht wirklich bewusst. Zu hetzen erzeugt nämlich nicht nur schlechte Stimmung und Empörung, sondern es erzeugt auch eine riesige Portion Verunsicherung in der Bevölkerung. Da nützt auch das Feigenblatt eines hehren Ziels nichts, für das man angeblich einsteht. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Die Konsequenzen sind leider weitreichend. Wer ständig und überall Zweifel sät, wird irgendwann allgemeines Misstrauen ernten. Und dann funktioniert in einer Demokratie gar nichts mehr. Natürlich ist eine gesunde Skepsis etwas Gutes. Sie hilft uns, auf der Hut zu sein vor Neppern, Schleppern und Bauernfängern. Aber ein generelles Misstrauen gegen alles und jeden, so wie es heute gerne im öffentlichen Raum suggeriert wird, ist unangemessen. Ich hatte vor kurzem einen Patienten, der mir vorwarf, ich würde ihm ja eh nur ein bestimmtes Medikament empfehlen, weil ich damit Geld verdienen würde. Ich wusste gar nicht, was er dazu sagen sollte. Kein Arzt in Deutschland darf Medikamente verkaufen. In den USA und in der Schweiz ist das als sogenanntes Dispensing in bestimmten Situationen zwar möglich, aber nicht bei uns. Wieder mal übrigens ein Beleg dafür, wie vertrauensvoll unsere Gesetzgebung Patienten schützt. Ich fragte den Patienten daraufhin, woher er das angeblich so genau wisse. Seine Antwort lautete, ja, man liest und hört ja so einiges. Es ist selten, dass mir mal etwas die Sprache verschlägt. Hier war es so. Gleichzeitig tat mir der Patient leid und ich war auch überhaupt nicht böse auf ihn. Er war schlichtweg Opfer geworden von Wichtigtouren, die im öffentlichen Raum heute absoluten Unsinn verbreiten. Und dieses Gefühl von Verunsicherung, das aus Misstrauen entsteht, kann irgendwann auch in eine Feindseligkeit kippen. Im schlimmsten Fall wird man regelrecht paranoid, wie Daniel Freeman und sein Team von der Universität Oxford durch mehrere Experimente zeigen konnte. Und irgendwann Wenn man gefühlt nichts und niemandem mehr vertrauen kann, zieht man sich enttäuscht aus der Gesellschaft zurück. Aus psychodynamischer Sicht beobachtet man bei Betroffenen dann eine Art Verhärtung. Sie umgeben sich wie mit einem Schutzpanzer, durch den sie fortan immer weniger an sich heranlassen. Der Schutzpanzer soll sie zwar nach außen stärken, lässt sie aber in Wahrheit nach innen verkümmern. Das ist übrigens ganz typisch für eine Rüstung. Meist behindern sie nämlich mehr, als sie nutzen, denn Freiheitsgrade gehen verloren, bis man sich kaum noch bewegen kann, erst recht nicht mehr aufeinander zu. Das kann künftige soziale Beziehungen nicht nur erheblich erschweren, sondern auch das Herz krank machen, hier sogar im organischen Sinn. In einer Langzeituntersuchung an 1871 Männern, die über 28 Jahre in die Zukunft verfolgt wurden, zeigte sich, dass diejenigen, die ein erhöhtes Misstrauen gegenüber der Welt entwickelten, ein 1,7-fach erhöhtes Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung besaßen. Der Grund dafür ist, dass die Angst, dass ihnen jemand etwas Böses will, ihren Organismus in eine anhaltende Stressbelastung versetzt und damit das Herz unter Umständen überlastet. Misstrauen macht also niemanden wirklich stark und stabil, sondern mit der Zeit einsam und hilflos. Es ist ein vermeintlicher Schutzpanzer, der seinen Träger in Wahrheit langfristig eher schwächt. Also ziehen wir ihn doch am besten gemeinsam aus. Womit wir übrigens auch beim nächsten Kapitel wären. Was können wir tun? Ich will im Folgenden weniger darauf eingehen, wie wir intrapsychisch eine Enttäuschung verwinden können. Über den Umgang mit Kränkungen habe ich ja schon mal sprechen dürfen. Und über das Verzeihen kommt in Kürze eine eigene Episode. Mir geht es jetzt mehr darum, wie wir in dieser medial aufgepeitschten Welt wieder zueinander finden und die verbindende Kraft des Vertrauens wiederentdecken. Erstens, mehr Verständnis und Mitgefühl. Der erste Schritt ist, einander zuzuhören und besser zu verstehen. Misstrauen entsteht nämlich häufig aus einem Missverständnis. Wenn eine Person Dinge tut, die wir zunächst nicht sofort verstehen, die sich aber so anfühlen, als würden sie gegen uns gerichtet sein, könnte es manchmal helfen, sich besser in die Person hineinzuversetzen. Vielleicht erkennen wir dann nämlich, dass unser Misstrauen gar nicht gerechtfertigt ist. In dem uralten Märchen »Der treue Johannes«, der Gebrüder Grimm, bittet ein sterbender König seinen treuen Diener Johannes, sich um seinen Sohn zu kümmern. Er soll dem jungen Prinzen das Schloss übergeben, aber nicht das Bild einer schönen Frau zeigen, das in einer Kammer versteckt sei. Es bringe nämlich Unglück. Aber der Königssohn entdeckt das Bild und verliebt sich augenblicklich in die porträtierte Frau. Der Prinz macht sich gemeinsam mit seinem Diener daraufhin auf die Reise, um sie zu suchen, denn er will ihr den Hof machen und sie heiraten. Während ihrer Reise durch das Land prophezeien dem Diener Johannes drei Raben, drei Gefahren, die den Prinzen wie einen Fluch heimsuchen würden. Erstens, ein rotes Pferd würde den Prinzen abwerfen. Zweitens, ein Kleid würde die Braut vergiften. Und drittens, die Braut würde beim Tanz tot zusammenbrechen. Johannes rettet den König dreimal, indem er das Pferd erschießt, das Kleid verbrennt und der Braut Blut aus ihrer Brust saugt. Ist also stellenweise ein FSK-18-Märchen. Und genau dabei wird er erwischt. Der Prinz bittet seinen Diener, das doch bitte kurz zu erklären, er wäre ein wenig irritiert. Da Johannes jedoch geschworen hatte, die Gründe niemals zu verraten, wird er zum Tode verurteilt. Als die Wahrheit später herauskommt, bereut der Prinz seine Entscheidung bitter. Aber es ist zu spät. Die Geschichte betont die tragische Ironie, dass wir manchmal die Beweggründe unserer Mitmenschen nicht kennen. Daher urteilen wir schlecht über sie, obwohl sie über alle Zweifel erhaben sind. Aufeinander zuzugehen und bei Bedarf nachzufragen, wäre dann besser, als etwas abgrundtief Böses zu vermuten. Erinnern Sie sich an das Vertrauensspiel. Menschen wollen im Grunde genommen vertrauen und sich gegenseitig fair behandeln. In den meisten Fällen ist es also angemessen, dass wir uns zunächst einmal diese Gesinnung unterstellen, bevor wir in eine trotzige Argwohn verfallen und uns aggressiv zur Wehr setzen. Falls Sie Ihren Nachbarn also einmal in Flagranti dabei erwischen sollten, wie er gerade in Ihrem Schlafzimmer an der Brust Ihres Partners saugt, dann ja, dürfen Sie natürlich erstmal vorsichtig nachfragen. Aber wer weiß, vielleicht will er Sie nur von einem Fluch erlösen. Jedenfalls lehrt uns die Geschichte vom Diener Johannes etwas Wichtiges, was ich bei allem Spaß dann hier auch durchaus ernst meine. Bevor wir uns über andere empören und beginnen, ihnen zu misstrauen, sollten wir erstmal zuhören und versuchen, einander zu verstehen. Zweitens, selbst handeln. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle eine Menge tun können für mehr Vertrauen ineinander. Aber das geschieht nicht dadurch, dass wir erwarten, dass der andere sich gut benimmt, sondern dadurch, dass wir es selbst tun. Und sobald andere merken, dass wir ihnen ein so schönes Geschenk machen, nutzen die meisten das eben nicht aus, sondern tun es uns gleich. So sind wir Menschen. Wo wir mit gutem Beispiel vorangehen, folgen uns viele nach. Um eine Beziehung vertrauensvoll zu gestalten, könnten wir also damit anfangen, uns selbst entsprechend zu verhalten. Fragen Sie sich ganz ehrlich und selbstkritisch. Erstens Aufrichtigkeit. Sage ich immer die Wahrheit, auch wenn es schwerfällt? Zweitens Verlässlichkeit. Können sich meine Kollegen, meine Familie, meine Freunde auf mich verlassen? Drittens Kompetenz. Kenne ich mich in der Sache aus, bevor ich eine Behauptung aufstelle? Viertens Ethik. Sind meine Absichten benevolent oder geht es mir meist um meinen persönlichen Vorteil? Fünftens Integrität. Habe ich Werte und Prinzipien, nach denen ich handle und an denen mich andere wiedererkennen? Sechstens Kongruenz. Halte ich nur große Reden oder tue ich auch, was ich sage? Siebtens Empathie. Bin ich einfühlsam und versuche, die Perspektive des anderen zu verstehen? Achtens Demut. Halte ich mich trotz meiner Überzeugungen vorsichtig zurück oder trete ich zu missionarisch mit erhobenem Zeigefinger auf? Je besser Sie Ihr eigenes Verhalten reflektieren und ein kleines bisschen danach auslenken, desto vertrauensvoller werden Sie auch wahrgenommen. Und mit etwas Glück werden andere Ihrem Vorbild folgen. Das versprüht eine Menge Oxytocin im Raum, von dem letztlich alle profitieren. Drittens, das richtige Maß finden. Letztendlich geht es darum, wie bei so vielen anderen Dingen im Leben auch, ein richtiges Mittelmaß zu finden. Vorsicht in den relevanten Dingen im Leben, aber Gelassenheit beim Rest. Schauen Sie vor wichtigen Entscheidungen also weiterhin ganz genau hin, völlig klar. Informieren Sie sich gut, bevor Sie ein teures Grundstück kaufen. Holen Sie sich gerne eine Zweitmeinung ein, bevor Sie sich zu einer Operation entschließen. Oder, falls Sie heiraten möchten, nehmen Sie meinen Podcast zum Anlass, noch ein paar Minuten über Ihren künftigen Partner nachzudenken. Nicht umsonst heißt es bei Friedrich Schiller, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Der Typ war eine Zeit lang in seine Frau Charlotte und deren Schwester Caroline gleichzeitig verliebt. Der muss es wissen. So oder so. Eine gesunde Skepsis im Sinne eines prüfenden Nachdenkens ist immer sinnvoll. Aber seien Sie auch nicht zu argwöhnisch. Misstrauen in extremer Form ist nur selten gerechtfertigt, vor allem, wenn es sich gegen alles und jeden richtet. Wer überall eine Verschwörung gegen sich vermutet, lebt in permanenter Furcht und steht unter Dauerstress. Das ist nicht nur für Ihr Herz schlecht, wie wir gehört haben, sondern zieht Ihnen auch eine Rüstung an, in der sie kaum noch soziale Bewegungsfreiheit haben. Ein guter Kumpel von dem eben zitierten Schiller, ein gewisser Goethe, drückte es einst so aus. Wer zu viel auf andere baut, der erwacht mit Schrecken. Wer anderen aber zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Seien Sie auf der Hut vor virtuellen Marktschreiern, die Sie mit Misstrauen aufladen, jeden Tag. Stänkern und Besserwisserei ist längst ein erfolgreiches Geschäftsmodell im Netz. Aber die Realität bildet es nur selten ab. Unter dem Strich ist nämlich viel mehr Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in dieser Welt als Lug und Betrug. Wenn wir dennoch unbedingt misstrauisch sein möchten, dann am besten denjenigen gegenüber, die unsere Welt schlechter reden, als sie ist. Viertens, Training und Übung. Vertrauen ist ein Vermögen, das mit der Zeit größer werden kann. Aber nur, wenn wir uns gegenseitig immer wieder etwas auf unsere Konten einzahlen. Sprich, wir müssen immer wieder ganz bewusst und konsequent vertrauen, damit es entstehen und wachsen kann. Die große Politik ist wahrscheinlich hierfür kein gutes Trainingsfeld, zugegeben. Aber wir könnten in unserem näheren Umfeld damit anfangen, denn was wir in der Familie, in der Nachbarschaft, im Kollegium oder im Sportverein an vertrauensvollen Beziehungen gestalten, ist der Kern dessen, was gesellschaftliches Zusammenleben gelingen lässt. Und wenn wir diese Verbindungen untereinander weiterhin stärken, können uns einzelne Enttäuschungen in der Weltpolitik auch nicht so schnell aus der Bahn werfen. Wenn Sie dennoch skeptisch sind, dann beginnen Sie vielleicht erst einmal mit kleinen Beträgen. Bitten Sie jemanden beispielsweise zunächst mal um einen kleinen Gefallen und schauen Sie, ob es klappt. Oder teilen Sie einer Person etwas Intimes mit und beobachten Sie, ob diese Person Ihr Geheimnis wahrt. Oder verlassen Sie sich in einer vielleicht zunächst unbedeutenden Sache auf jemanden und prüfen Sie, ob er oder sie sich wirklich verlässlich verhält. In ein paar wenigen Fällen werden Sie möglicherweise enttäuscht, aber in den meisten Situationen werden Sie schöne und positive Erfahrungen machen. Das wird Sie motivieren, das nächste Mal noch einen klitzekleinen Schritt weiterzugehen, ganz ohne Nasenspray. Fünftens, Bilanz am Abend. Negativbeispiele einer Enttäuschung, seien es private, berufliche oder auch Ereignisse in der Politik, stechen immer besonders heraus. Und im Schmerz der Enttäuschung neigen wir dazu, sie überzubewerten. Und das zwischenmenschliche Vertrauen, das unsere Beziehung im Alltag die meiste Zeit über bestimmt, zu übersehen. Es kann daher sinnvoll sein, sich am Abend ein paar Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die als gute Beispiele für gelingendes Vertrauen gelten dürfen. Bei eBay beispielsweise wickeln die Partner in über 99% ihre Transaktion vertrauensvoll miteinander ab. Bei der Vermittlung von Privatzimmern, wie beispielsweise bei Airbnb, kommt es nur in weniger als 0,1% der Fälle zu Sachschäden, die zur Anzeige gebracht werden müssen, weil die Kunden die Wohnungen eigentlich pfleglich behandeln. Und falls Sie einmal Ihre Geldbörse verlieren sollten, können Sie damit rechnen, dass Sie sie in den allermeisten Fällen inklusive des Geldes wieder zurückbekommen, weil sich ein vertrauensvoller Finder direkt bei Ihnen meldet oder sie für Sie irgendwo abgibt. Das hat gerade erst eine Studie in der Zeitschrift Science an 17.000 Beobachtungen aus 355 Städten rund um den Globus nachweisen können. Es gibt auf dem Gebiet der sogenannten Trust Science unglaublich viele weitere Beispiele, die immer wieder etwas sehr Ähnliches zeigen. Gegenseitiges Vertrauen und faires Handeln ist zwischen Menschen, die in eine Beziehung kommen, der Default Mode, also der Normalzustand. Und Misstrauen ist das eigentlich Unnormale. Ziehen Sie deshalb am Abend am besten eine kurze Bilanz, wie oft Sie tagsüber zu Recht vertrauen durften. Hat Ihr Freund oder Kollege die Verabredung eingehalten? Hat die Bezahlung an der Supermarktkasse mit der Kreditkarte geklappt? Kam Ihr Hund heute wie immer zu Ihnen auf den Schoß zum Kuscheln, als Sie auf der Couch lagen? Die kleine Übung kann helfen, die eigene Wahrnehmung zu schärfen. Mit großer Sicherheit werden Sie in Ihrer Bilanz zur Erkenntnis gelangen, dass sich Ihr Vertrauen tagsüber in den meisten Fällen gelohnt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wollte Sie in dieser Folge an eines der schönsten Geschenke erinnern, das wir uns gegenseitig machen können. Es ist die Bereitschaft, einander zu vertrauen. Das hält nicht nur jeden Einzelnen von uns gesund und zufrieden, sondern macht uns auch als Gemeinschaft stark und überlebensfähig. Kein Wunder also, dass unser menschliches Gehirn Vertrauen so sehr liebt und regelrecht auf das gegenseitige Schenken programmiert ist. Ha, das ist doch mal eine schöne Bescherung. Der Wunsch, uns aufeinander verlassen zu wollen, ist ein wesentlicher Teil der menschlichen Natur. Und ein paar wenige Ausnahmen bestätigen im Grunde genommen diese Regel. Das mediale Geschrei um sie ist nur größer und so überstrahlen solche Fälle leider immer wieder die weitaus größere Zahl an Menschen, die sich jeden Tag fair, verlässlich und integer begegnen. Geben wir unseren gerade eingezogenen Nachbarn, der neuen Führungskraft, oder dem Menschen, der uns auf der Straße anspricht, erst einmal eine Chance. Wenn Sie mögen, gerne vorsichtig, vielleicht auch erstmal nur schrittweise, aber immer wieder ganz konsequent, ganz bewusst. Und zwar nicht in der Überzeugung, dass wir dabei nie eine Enttäuschung erfahren werden, sondern in der Überzeugung, dass es trotz gelegentlicher Enttäuschungen keine Alternative zum Vertrauen gibt, wenn wir gemeinsam auf dieser Welt gut miteinander auskommen und kooperieren wollen. Der Rückzug in eine Rüstung ist keine Lösung. Ich beobachte, wie Sie vermutlich auch, dass sich in unserem Land immer mehr Menschen enttäuscht von Politik und Presse zurückziehen und nicht mehr bereit sind, Demokratie und öffentliches Leben mitzugestalten. Das ist nicht nur traurig, sondern auch nicht ganz ungefährlich. Die soziale Kohäsion in unserer Gesellschaft ist nämlich davon abhängig, dass so viele wie irgend möglich mitmachen. Diktaturen brauchen nur Angst, Demokratien brauchen Vertrauen, damit sie funktionieren. Deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir immer wieder aufeinander zugehen, auch nach erfolgten Kränkungen und Enttäuschungen und die Bereitschaft finden, dem anderen wieder die Hand zu reichen. Ich jedenfalls möchte auch in Zukunft weiterhin vertrauen, weil es meine Beziehung verbessert, weil es meine Gesundheit und mein Wohlbefinden erhält und weil ich weiß, dass Vertrauen alles in dieser kompliziert gewordenen Welt zusammenhält. Vertrauen Sie mit mir?
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.